Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Auf den vielfachen Wunsch eines einzelnen Herrn haben wir heute als Thema oder als Predigttext den El Roi, den Gott, der mich sieht. El, haben Sie eben schon gehört, den Eliana, Eli, mein Gott, antwortet. Und El Roi ist der Gott, der mich sieht. Ich lese zunächst den Predigttext aus dem 1. Mosebuch, Kapitel 16, die Verse 1 bis 16. Das ist ein ordentlicher Abschnitt. Bleiben Sie dazu bequem sitzen. Sarah, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarah sprach zu Abraham: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarahs. Da nahm Sarah, Abrahams Frau, ihre ägyptischen Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatten. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarah zu Abraham: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarah: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie dir's gefällt. Als nun Sarah sie demütigen wollte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr, Hagar, Sarahs Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarah, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Herr zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen. Denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein wilder Mensch sein. Seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn. Und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn. Und Abraham nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Amen. Liebe Gemeinde, was für ein Bild. Vor Jahren war dieses Wort, du bist ein Gott, der mich sieht, Jahreslosung. 2023, vielleicht erinnern Sie sich noch, ein Bibelwort, das man mit durch ein ganzes Jahr nehmen kann und immer wieder sehen kann, was bedeutet es mir? Wie spricht Gott durch sein Wort zu mir, durch gerade dieses? Aber es ist nicht nur eine Jahreslosung, es ist eigentlich eine Tageslosung. Man kann es immer und immer und immer wieder sich vornehmen, gerade auch in bestimmten Situationen. El Roi, du bist ein Gott, der mich sieht. Wenn von Gott die Rede ist, noch dazu in der Begegnung mit einem Menschen, dann denken wir vielleicht, das ist das Schönste, was es gibt. Da müsste alles Negative, alles Schlimme, was einem im Leben begegnet kann, mit einem Fingerschnips aus der Welt sein. Glaube nur und alles wird gut. Aber ganz so einfach ist es ja nicht. Eigentlich überhaupt nicht. Susanne Barlinger, Künstlerin im Schwäbischen, spürt in ihrem Bild, das sie zu unserem Predigttext geschaffen hat, dieser Sache nach. Sie hat eine Frau dargestellt und zwar kniend, nach vorn gebeugt. Und sie wirkt verzweifelt. Man kann ihr die Verzweiflung ansehen, aus der ganzen Körperhaltung heraus. Und sie verbirgt ihr Gesicht hinter ihren Händen. Man weiß nicht, weint sie, schlucht sie. Man kann sich das vorstellen. Wir kennen das vielleicht auch selber. Mit ein paar Strichen nur hat sie die Lage dieser Frau dargestellt. Und sie merken, das Kleid, die Kleidung, die sie anhat, die wird fast eins mit dem Erdboden. Ja, diese Frau ist im wahrsten Sinne des Wortes am Boden zerstört. Sie merken, ich liebe das, Kunst und Schrift, Schrift und Kunst miteinander ins Gespräch zu bringen, miteinander kurz zu schließen. Es kann eine wunderbare Hilfe sein, die Schrift, die Bibel besser zu verstehen, noch deutlicher in die Lage der Menschen damals hineinzukommen. Zurück zum Bild. Welche Frau ist das eigentlich, die hier dargestellt wird? Es steht da kein Name dran. Ist es Sarah, die Frau des Abraham? Wir könnten dann hier eine Überschrift einziehen und sagen, El Roi, Gott, du bist ein Gott, der meinen Glauben auf Spannung hält. Vor mehr als 10 Jahren, stellen Sie sich vor, haben Abraham und Sarah die Zusage Gottes erhalten, dass er sie zu einem großen Volk machen wird. Sie sind aus ihrer Heimat ausgezogen, Abraham mit 75 immerhin. Alles haben sie hinter sich gelassen, um der Verheißung Gottes zu folgen. Und jetzt braucht Gott eine Nachhilfestunde in Urologie und Gynäkologie? Seit mehr als 10 Jahren warten die beiden darauf, dass sie einen Stammhalter bekommen. Ohne Stammhalter kein großes Volk. So einfach ist das. Sarah am Boden zerstört. Die Frauen aus den anderen Völkern zeigen schon mit dem Finger auf sie. Die lachen. Und es ist ja auch zum Lachen. Sie sollen das Volk der Verheißung sein, Nachkommen haben wie Sand am Meer und dann klappt es nicht mal mit Nummer 1. Da lacht ja der Orient. Sarah fühlt sich entehrt. Sie ist eine Frau ohne Kinder. Und damit in der damaligen Zeit ohne Ansehen. Wo ist denn dein Gott? Hat er seine Verheißung vergessen? Hat er euch vergessen? Gibt es euren Gott überhaupt? Sieht er euch wirklich oder seht ihr ihn bloß in euren Gedanken, euren Träumen? Manchmal werden wir ja in unserem Glauben ganz schön auf die Folter gespannt, oder? Wir vertrauen unserem Gott. Ja, das tun wir. Wir versuchen es. Oh ja. Aber wo ist er, wenn es drauf ankommt? Wir beten, wir falten die Hände, bitten um Besserung, um Gesundung und nichts geschieht. Das scheint ja in eurer Religion ein Running Gag zu sein, dass Gott sich nicht blicken lässt, können die anderen spotten. Haben Sie vielleicht auch schon mal gehört. Warten auf Godot, heißt das Stück von Samuel Beckett. Auf Godot, als auf Gott, kannst du lange warten. Nun, Geduld ist gefragt. Zwischen der Verheißung, dass Gott kommt, und der Erfüllung der Verheißung liegt die Geduld. Sein Zeitmaß ist nicht unseres. Oh Mann, Geduld, sage ich Ihnen, ist nicht mein zweiter Vorname. Ihrer vielleicht? Also, was tun? Sarah und Abraham, ich habe das mal herausgeschnitten, sind da vielleicht im Hintergrund zu erkennen. Sehen Sie das? Sarah jedenfalls hat eine Idee. Oh ja, hilf dir selbst, so hilft dir Gott, heißt ein altes Sprichwort. Und in einem Religionsbuch stand mal, Gott hat keine Hände, nur unsere, um seine Arbeit zu tun. Er hat keine Füße, nur unsere, um Menschen auf seinen Weg zu führen. Klingt erstmal nicht schlecht. Allerdings vergisst der Spruch, dass Gott als der Schöpfer tatsächlich auch in dieser Welt wirkt. Aktiv, selbstständig, auch ohne unser Zutun. Wir leben in der Spannung, dass Gott in dieser Welt wiederkommt. Und das fordert Geduld. Viel Geduld. Und zugleich sind wir herausgefordert zu sehen, was wir tun können. Sarah aber hat den mesopotamischen Kaffee auf. Sie kann das Warten nicht mehr ertragen und ergreift die Initiative. Hör mal, mein Schatz, sagt sie zu Abraham, ihrem Liebsten, ich hab da so ein junges Ding. Das ist ein ganz schön steiler Zahn, meine Leibmagd. Kammerzofe ägyptischen Ursprungs, die Hagar. Wenn du mit der, du weißt schon, dann könnten wir einen Stammhalter bekommen. Dein Schaden soll das nicht sein. Und schau dich doch mal um, die anderen Völker machen das ja auch so. Na, Abraham, mögen wir zurückfragen, was für ein ausgebufftes ethisches Kriterium. Die anderen machen das auch so. Na denn, interessanterweise musste Sarah nicht lange reden oder ihn gar überreden. Abraham als folgsamer Ehegatte tat, was seine Frau ihm vorschlug. Ende gut. Alles gut? Nein, das Elend fängt erst an. Sehen Sie die Farbe im Hintergrund? Rot-Orange, das ist nicht im Sinne der Modefarben gedacht, die momentan dran sind oder vor kurzem noch dran waren, Rot-Orange, sondern das ist eher, steht das für, dafür, dass die, wenn das umgesetzt wird, dieser Plan, dass die Hütte brennt. Rot-Orange stehen für brandgefährlich. Nicht nur 9 Monate, nicht nur für eine Generation, sondern für Jahrhunderte, Jahrtausende. Der Mensch spielt Gott, nimmt die Heilsgeschichte selber in die Hand und das Ergebnis stürzt Menschen, Generationen, Völker ins Unglück. Gott handeln zu lassen, ist für uns die schwierigste Aufgabe, oder? Wie schnell träumen wir uns in eine Sache hinein und denken am Ende selber, das ist das Projekt, das Gott mir aufs Herz gelegt hat. Sehr oft aber ist doch Warten angesagt, Beten ist angesagt, Meinung einholen, statt zu tun, was alle tun. El Rui, du bist der Gott, der mich sieht und der zuschaut tatsächlich, wie ich ins Unglück renne. Oh Gott. Schlägt Gott alle Hände über dem Kopf zusammen? Auf jeden Fall hält er unsere Ungeduld aus und auch die Wege, die wir gehen. Und auch die falschen Wege, die wir vielleicht einschlagen. Denn jetzt kommt Sarah in Not. Die Hagar bekommt ein Kind. Wieso kommt sie in Not? Das war doch ihr Plan. Ja, aber doch nicht so. Jeden Morgen, wenn die Hagar kommt zu ihrer Herrin Sarah, strahlt sie Sarah an und zeigt auf ihren gewölbten Bauch. Da wächst der Stammhalter unter ihrem Herzen heran. Ihrem Herzen wohlgemerkt. Da denkt sie, weil sie den Stammhalter bekommt, würde sie vielleicht auch bald Stammmutter werden und an die Stelle von Sarah treten. Oh. Sarah spürt die Hochnäsigkeit, die Arroganz ihrer Magd und wendet sich wutschnaubend an Abraham. Aber der sagt, bin nicht zuständig, ist deine Magd. Das ist der Hausherr, der sich hier ganz elegant wortwörtlich aus der Affäre zieht. Nun, Sarah ist ja Spezialistin für Lösungen und pumpt ihrer Leibmagd Hagar ordentlich den Schuh auf. So sehr, dass die nur noch eines kann, nämlich in die Wüste zu flüchten. Sie läuft weg, weil das Ganze einfach nur noch zum Weglaufen ist. Und so sitzt sie da in der Wüste, kniend, nach vorn gebeugt, schluchzend oder schreiend. Das Bild hat ja keinen Ton, aber wir können ihn hören. Mit dem Kind unter ihrem Herzen, dem Stammhalter des Volkes Israel. Sie ist am Boden zerstört. Was sie, die ihr Gesicht verbirgt, in diesem Moment nicht sehen kann, aber wir, das ist, dass auf der linken Seite von ihr ein Schatten zu sehen ist. Da ist jemand. Sehen Sie? Sie ist nicht allein. Ihr ist jemand gefolgt, den ganzen weiten Weg in die unwirtliche Wüste hinein. Da, wo sie sterben will, ist sie doch nicht allein. Der Bote Gottes, der Engel des Herrn, ist bei ihr. Und wenn der Engel des Herrn da ist, dann ist Gott höchstpersönlich da. Und wenn Sie so wollen, manches Mal haben wir ja im Alten Testament schemenhaft einen Vorabdruck dessen, was im Neuen Testament dann groß rauskommt. Das ist hier auch so. Nämlich, was im Neuen Testament in unserem Herrn Jesus Christus deutlich wird. Der geht ja auch ganz runter. Denken Sie an Jesus in Gethsemane am grünen Donnerstagabend. Gethsemane, ganz runter, ganz unten, weiter runter kann man nicht kommen. Nur noch am Kreuz, da ist er ganz unten und stirbt. Er besiegt den Tod, damit wir im Vertrauen auf ihn ins Leben kommen. Und so ist es ja auch, wenn wir am Boden sind, dürfen wir gewiss sein, El Rui, Gott ist da, der mich sieht. Und der nicht nur von oben herab sagt, ja, hatte ich auch mal, sondern der sich im Grunde zu uns am Boden dazusetzt und mit uns am Boden ist, bei uns ist. Gott hält das aus. Woher kommst du? Fragt der Bote. Nicht, weil er es nicht schon wüsste oder zumindest ahnen könnte. Aber was jetzt dort abgeht, ist Seelsorge. Richtig gute Seelsorge. El Rui, der Gott, der mich sieht, ist mein Seelsorger. Der sitzt mit mir am Boden. Er sorgt für mich. Kennen Sie das Lied, als ich ganz unten war, da zogst du mich hoch. Das ist der Moment. Die Worte des Boten sind, man könnte sagen, ein Türöffner. Woher kommst du? Und kaum hat er diese Worte ausgesprochen, bricht es aus Hagar heraus. Sie erklärt ihm die Lage. Und er lässt sie reden. Und dann folgt seine Frage, wohin gehst du? Daran hatte sie noch gar nicht gedacht. Ja, tatsächlich, was soll denn jetzt werden? Und mit dieser Frage setzt der Bote, der Engel des Herrn, sie auf die Spur Gottes. Weglaufen ist das eine. Aber wie soll es dann weitergehen? Der Bote ist nüchtern. Sehr realistisch. Nachdem der Plan der Sarah umgesetzt worden ist und die Folgen der Affäre wie Scherben am Boden liegen, wird die Welt nicht plötzlich rosarot und alles ganz anders. Nur weil der Bote Gottes da ist. Die Situation lässt sich nicht zurückdrehen. Es ist, wie es ist. Doch er gibt ihr eine Verheißung. Sie wird ebenso eine riesige Nachkommenschaft haben, wie Gott sie Abraham verheißen hat. Er nennt ihr den Namen, den sie ihrem Sohn geben soll, Ismael, Yishmael. Und das heißt, da haben wir wieder ein El drin, El Rui, Eliana, Yishmael. Das heißt, der Herr hat dein Elend gehört. Kann man etwas Schöneres hören als das? Und er sagt gleich dabei, dass der Ismael kein einfacher Kamerad sein wird. Die Rechte hat. Die Nachkommen des Isaak und die Nachkommen des Ismael sind bis heute gut für handfeste Konflikte. Wenn es da mal Ruhe gäbe im Nahen Osten, da gönnt der eine dem anderen nicht die Wurst auf dem Brot. Ob koscher oder halal. Du bist ein Gott, der mich sieht, sagt Hagar dankbar. Mehr nicht. Und das reicht auch. Der El Rui segnet sie und bringt sie wieder auf die Beine. Raus aus dem Wüstensand, rauf auf den Weg. Und sie muss wieder zurück zu Sarah. Und das ist schwer. Anders geht es aber nicht. Die beiden Frauen müssen sich zusammenraufen. Und noch nicht mal als Kumpaninnen, sondern die eine als Herrin und die andere als Dienerin. Gott nimmt sie nicht aus der Welt heraus, er zieht sie nicht aus der Lage, im Gegenteil, sondern er schickt sie wieder dorthin zurück, wo sie herkommt. Und da, wo sie steht, in untergeordneter Position als Dienerin, soll sie ihre Frau stehen. Da soll sie sich bewähren. Das ist Seelsorge, die zum Leben befähigt. Das ist alles andere als kuschelig. Aber sie sorgt für Klarheit und ermutigt sie und stärkt sie darin, in die Lage zurückzukehren, aus der sie kommt. Ich wünsche uns eine solche Lage, in der Hagar steckt, nicht. Am Boden zerstört und mit sich und dem Leben fertig. Aber die Lage, in der wir im Moment so stecken, ist ja auch nicht ohne. Die Herausforderungen sind riesig, das muss ich Ihnen nicht erklären. Außenpolitisch, innenpolitisch, wirtschaftlich. Das rüttelt uns kräftig durcheinander. Die Herausforderungen sind groß. Ich wünsche uns aber in allem die Gewissheit El Roi, dass Gott uns sieht. Dass wir die Gewissheit haben, dass er auch noch da ist. Und wenn es sein muss, am Boden bei uns. Jesus, der El Roi, der uns sieht und sich sogar zu uns setzt. Dass wir durch sein Wort, das stark ist und in dem sein Geist atmet, durch ein Gespräch, ein gemeinsames Gebet ermutigt werden. Für die Lage, in der wir leben. Und vielleicht würde die noch so ein Präfix bekommen, diese Lage, durch das deutsche Wort SCH, Punkt, Punkt, Punkt. Das gibt's garantiert auch auf Hebräisch. Wir leben seit Jahrzehnten im Wohlstand. Ist so, oder? Aber wir haben scheinbar vergessen, dass es wirtschaftlich immer auch ein Auf und Ab geht. So, obwohl wir das gar nicht wollen. Aber jetzt sind wir ein Volk, das sich immer empört. Gern und oft und bei jeder Gelegenheit, die sich uns bietet, weil die Dinge nicht mehr so sind wie früher. Und verlieren dabei schon mal den guten Ton des Respekts. Empörung ist an der Tagesordnung. Dreimal AIDA im Jahr war früher. Scharbeutz oder Boltenhagen sind auch nicht übel. Oder einfach Bad Maingarten. Ja? Können wir uns auf die Lage einstellen, die sich verändert? Die Lage, in der wir zukünftig leben, El Roi. Ich wünsche uns, dass uns der Gott, der uns sieht, uns in die Spur bringt, die wir suchen, die wir ertasten, aber dass wir dort, wo wir sind, er dabei ist und wir ihn auch sehen hinter uns und bei uns und ihn auch erfahren, auch wenn wir denken, dass er gar nicht da ist. Und wir dort in Verantwortung für uns und für die anderen unser Leben leben. Wir haben die Verantwortung für unsere Lieben und für die Liebsten, für den Ort, an dem wir leben, den Betrieb, in dem wir arbeiten, die Schule, in der wir lernen, das Land, in dem wir leben. Hören wir nicht auf die, die rumkrakehlen, die Dinge verdrehen, pflegen wir die Werte, die uns wichtig sind und die doch im Grundgesetz verbrieft sind. Es gibt keine besseren. Einigkeit und Recht und Freiheit sind die Garanten unseres Landes. Die Menschen, die aus einer viel schlimmeren Lage aus anderen Ländern zu uns kommen, die beglückwünschen uns zu einem solchen Grundgesetz, zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. El Roi, Gott sieht uns. Lassen wir uns von ihm stark machen für die Zeit und für die Herausforderungen, die vor uns liegen, und lassen Sie uns sie angehen. El Roi, Gott sieht uns. Er hilft uns, dass wir die Situation, in die wir hineinkommen, dass wir dort auch leben und stehen können und den Weg suchen und finden, den er uns vorgibt. Und dann gibt es diese Farben auf diesem Bild, das Susanne Barlinger hergestellt hat. Haben Sie die wahrgenommen? Regenbogenfarben könnte man meinen. Da hat sie an den Regenbogen gedacht, ganz bestimmt. Der Regenbogen als Zeichen des Symbols Gottes Bund mit den Menschen. Gottes Ja zu seinem Volk, seine Liebe zu den Menschen steht über allem. Und dann ist es auch so, dass dort in der Mitte, sehen Sie, dass eine Farbe zu finden ist, die Sie im Regenbogen nicht finden, nämlich Weiß. Ja, Weiß ist die Farbe der Auferstehung. Ja, die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus am Ostersonntag, kaum zu glauben. Wir dürfen uns diese Wahrheit in unserem Glauben in uns hineinziehen und sie darf uns stark machen. Gott ist ein Gott, der mich sieht, der mich stärkt in mir. Auch wenn wir Menschen sind, die die Heilsgeschichte Gottes durchkreuzen, auf den Kopf stellen, wie die ungeduldige Sarah es tut, statt zu warten und Gott die Vorfahrt zu lassen, die dann ihre Kesselschnalle als Kammerzofer ins Rennen schickt, um die Sache mal eben zu regeln. Am Ende ist es doch Gott selber, der unser Heil sicherstellt. Das ist mal sicher, durch seinen Sohn Jesus Christus. Von Andreas Weisbach, er früher lange Zeit Pastor in Langenholzhausen war, habe ich dieses Wort gelernt: Gott kann auf krummen Wegen gerade schreiben. Und er machte damit deutlich, dass Gott mit uns zu seinem Ziel kommt und sehr, sehr oft auch trotz uns, aber immer noch mit uns. Er ist da, an unserer Seite. Ich lese abschließend ein Gebet von Gerhard Engelsberger, das ich wunderbar finde. Gott, man hat mich zusammengefaltet wie ein Taschentuch, in die Ecke gestellt wie einen Schirm. Ich bin müde. Dich bitte ich um neue Kraft. Du bist die Quelle. Dich bitte ich um Klarheit. Du bist das Licht. Dich bitte ich neu um Freude. Du bist der Ursprung. Ich möchte nicht versinken. Ich möchte nicht umherirren. Ich möchte nicht weinen um diesen Tag. Und doch bitte ich dich, segne, was kommt. Kläre, was ist. Und heile, was bleibt. Amen.